Die Bibelstelle zur heutigen Predigt steht im Hebräer, Kapitel 13, die Verse 1 bis 3, also ganz kurz. Überschrift: Letzte Ermahnungen. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt.
Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du das Wort ergreifst, dass du in unsere Herzen sprichst. Und dass du uns rüstest für unseren Alltag. Amen. Der Hebräerbrief, ja. Er stammt nicht von Paulus erstmal am Anfang, wissen die meisten von euch schon. Man weiß noch nicht so ganz genau, wann er geschrieben wurde. Er wurde an eine Gemeinde geschrieben, die schon ein bisschen älter gewesen sein muss, weil sie waren schon wieder müde. Und der Autor hat am Anfang des Hebräerbriefs, oder im Kapitel 11 vor allen Dingen, groß theologisch erklärt, was der neue Glaube bedeutet. Und am Ende dann, wo wir heute sind, wollte er noch mal so sagen, was er ermahnend sagen möchte, wie wir zu leben, oder wie, nein, nicht wir, wie die Hebräer zu leben haben, oder was wichtig ist in diesem Leben. Vor Jahren, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, habe ich diesen Text schon mal gehabt. Und ich habe bei den drei Grundsachen, also Bruderliebe, dann die Gastfreundschaft und dann eben die leidenden Menschen, habe ich immer gesagt, ja, machen wir. Und ich wusste gar nicht so genau, ja, was mache ich jetzt mit diesem Text? Ich weiß doch ganz genau. Und das war einer der wenigen Male, wo ich den nicht genommen habe, habe ich einen anderen genommen, weil ich dachte, das ist doch alles klar. Wir haben Bruderliebe oder Geschwisterliebe, wollen wir es lieber nennen. Wir haben eine wahnsinnige Gemeinschaft. Wir sind gastfreundlich. Wir haben Hausbesuche gemacht. Wir haben Leute eingeladen. Wir haben Hauskreise gegründet. Ich weiß nicht, wie viele Hauskreise es hier gab. Es waren massig. Wir hatten eine wahnsinnig große Jugendarbeit. Und wenn Leute gelitten haben, haben wir sofort den Gebetskreis einberufen und haben für diese Leute gebetet, ihnen die Hände aufgelegt und haben eine riesen Aufbruchgemeinschaft gehabt. Und man konnte gar nicht sagen, wir sind müde. Man konnte nicht darüber reden, wie müde wir sind. Wir hatten hier einen Ostergottesdienst, da war da vorne die Bühne und dann haben wir mehr so eine Spaßveranstaltung gehabt. Der Saal war ganz voll und da vorne waren zwei Jungs, die haben so eine Comedy-Veranstaltung da gemacht in diesem Gottesdienst. Und dann hieß es so, und dann bauen wir die U-Bahn von Minden-Mitte zum Gemeindehaus Halen. Und wir sehen jetzt schon, wir haben die Vision, die U-Bahn ist voll und alle wollen zu diesem Gottesdienst. Ganz Minden. Und dann müssen wir eine Riesenbrücke bauen bis Bad Oeynhausen, ne, dass die Leute über die Autobahn dann auch hierher kommen können. Und das war ein Riesenspaß, aber man hat gemerkt, alle hatten so in sich, das machen wir. Das ist unser Gemeindeaufbau, das wollen wir. Wir wollen noch größer und noch mehr. Heute Morgen stehe ich draußen an der Tür und mein ältester Mensch aus Barkhausen, den ich dort kennengelernt habe, als ich nach Minden kam, kam zum Gottesdienst. Uwe, ich bin berührt, dass du da bist. Ich kam nach Minden und es saßen 10 Leute im Barkhausen in der Teestube und ich sollte predigen. Und ich kam aus Wanne-Eickel, wir hatten in der Jugend aber 200 Leute ungefähr. Und sah diese 10 Leute, oder waren es 12? Ich dachte, ach du je. Und dann habe ich mich vorne hingestellt, ich war jung, ich hatte eine unheimlich große Klappe. Und habe gesagt, Leute, macht euch keine Gedanken. In einem Jahr sind wir 100. Und ich war so überzeugt. Und dann haben wir angefangen, Uwe, ne, zu arbeiten, zu predigen, in Schulen zu gehen, Leute einzuladen. Familie Fallbach ist hier, der Sohn war damals 14 oder 15 und hat auch mitgemacht. Und wir haben in jeder Schule auf den Schulhöfen Fässer gestellt, haben getrommelt in den Pausen und haben dann Teestubenzettel verteilt. Und wir waren dann 100. Nicht, weil wir gut waren, sondern weil es gesegnet war. Und wir waren dann noch mehr und noch mehr. Und es war nicht müde, sondern es war immer wach. Und wir waren begeistert. Von uns, natürlich, klar. Wenn man jung ist, ist man von sich begeistert. Und von dem, was Gott getan hat. Und eine Freizeit kam mit 100 Leuten zurück aus der Freizeit. Der Bus kam leer zu unserem Haus, wo ich sie empfangen wollte, weil ich schon vorgefahren war. Der Bus war leer und die gingen über die Porterstraße und sangen unsere Lieder. Die ganze Porterstraße, 100 Jugendliche und sangen Jesuslieder. Und es war begeisternd. Und die Eltern standen da vor der Tür, viele Ungläubige. Oder, ja, diese Jugendlichen, lassen wir mal machen. Und sie hatten Tränen in den Augen. Da kamen ihre Kinder und sangen alte Lieder. Und waren begeistert. Und da musste man nicht fragen, seid ihr müde? Habt ihr Gastfreundschaft? Kümmert ihr euch um die Versehrten? Sondern es war einfach groß. Vor 150 Jahren, als ich nach Hallen kam, erzählten die Alten mir, war die Königstraße sonntags morgens ganz schwarz von schwarzen Anzügen und von diesen alten Trachten. Da gab es einen Prediger in Hille, der Erweckungsprediger, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Irgendeiner weiß den. Wie? Volkening, genau. Und hier war eine Erweckung an der Bergkante. Und die Leute waren begeistert. Und es hat sich gelohnt. Und sie wollten Jesus ganz nah sein. Und Melanies Onkel hat mir erzählt, er wohnt im Wiebusch. Ein ganz alter, gläubiger Mann. Jörg, wir hatten Hauskreise wie ihr. Wir hatten Gebetskreise. Wir haben miteinander gefeiert, dass es gekracht hat. Aber wir haben geglaubt und wir waren fröhliche Gläubige. Unser Herz hat gesungen, so hat er mir erzählt. Das war großartig. Die Hebräer am Anfang waren begeistert. Da kamen Jünger, die wahrscheinlich Jesus noch kannten. Vielleicht auch nicht. Man weiß nicht, wann er genau geschrieben wurde. Aber es war ganz nah dran. Und sie sind aus diesem alten jüdischen Glauben in den neuen christlichen Glauben gegangen und auf einmal waren sie selber. Sie brauchten keine Priester mehr. Sie hatten den einen hohen Priester. Und das erklärte er ihm im Hebräerbrief. Ihr braucht keine Priester mehr. Ihr müsst keine Opfer mehr bringen. Das eine Opfer ist gebracht. Und da sind sie zum Glauben gekommen. Ein ganz neuer Glaube. Und sie hatten wahrscheinlich eine unheimlich lebendige Gemeinschaft. Haben Leute eingeladen, waren gastfreundlich. Haben sich um die Kranken und Versehrten gekümmert. Und dann wurden sie verfolgt. Und dann wurde es schwieriger. Und dann können wir alle verstehen, ja, das ist dann... wenn man so 3, 4, 5 Kinder hat und man weiß, wenn ich Christ bin, kann es passieren, dass sie mich hier wegholen, dass ich gefoltert werde, dass ich eingesperrt werde. Schwierig mit dem Glauben. Und so kam das ganze Ding wahrscheinlich ins Wanken und wurde so ein bisschen träge. Und darin schreibt er ihnen dann, ihr könnt weitermachen. Das eine Opfer, was gebracht wurde, der eine hohe Priester, den wir noch haben, Jesus Christus, lebt in euch weiter. Haltet fest an diesem einen Glauben. Macht weiter. Und irgendwie müssen sie ja weitergemacht haben, weil es kam ja plötzlich zu uns hier, nach Germanien. Also es ist ja hier angekommen. Die Missionare kamen ja und haben weitergemacht, weil sie begeistert waren. wir dürfen weitermachen. Wir bauen gerade unsere Kirche ab. Sie sind dabei, alles zu verteilen, Gemeinden zusammenzulegen, Häuser zu verkaufen. Und die, die schon länger da sind, die Älteren, die so Gewohnheitsrechte haben, fangen als erstes an zu sagen, was machen die hier? Die nehmen mir ja mein Zuhause. Also es fängt an zu wanken. Die Jüngeren sagen, ja guck mal, das wusste ich doch. Glaube stirbt. Hat doch nichts mehr zu sagen in dieser Welt. Die meinen immer noch, die hätten was, aber sie haben gar nichts. Bieten uns ja nichts. Heute Abend fahren 40 Jugendliche auf eine gemeinsame christliche Freizeit. Also wir haben schon noch was. Aber trotzdem ist es so ein beklemmendes, komisches Gefühl. Was passiert hier jetzt gerade? Gastfreundschaft beginnt aber nicht in diesem Haus oder in einer Kirche, sondern in meinem Herzen. Und jetzt müssen wir gemeinsam gucken, okay, was heißt denn Geschwisterliebe? Geschwisterliebe heißt erst einmal, Gastfreundschaft heißt erst einmal, dass wir das miteinander tun. Dass wir miteinander wieder anfangen. Ich muss den anderen nicht, es ist ja nicht mit Geschwisterliebe gemeint, dass ich dich jeden Tag in den Arm nehmen muss. Sondern mit Geschwisterliebe ist gemeint, dass ich dich, der du anders bist als ich, akzeptiere. Dass ich weiß, dass wir eine gemeinsame Basis haben. Und aus dieser gemeinsamen Basis heraus können wir was verändern. Uwe und ich werden niemals nebeneinander stehen und zu allem, was der andere tut, ja sagen. Aber wir wissen am Ende, wir haben eine gemeinsame Base. Und diese Basis ist unser Glaube. Und in unserem Glauben gibt es diesen einen hohen Priester, Jesus Christus. Ich brauche keine anderen mehr, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Das ist unsere Basis. Das darum wissen, wir sind befreit. Befreit sein heißt aber nicht, dass ich jetzt der beste Mensch dieser Welt bin. Ich bin immer noch Jörg. Und ich habe immer noch eine große Klappe. Versteht ihr? Und Geschwisterliebe heißt jetzt, ja, ich akzeptiere dich. Genau so, wie du bist, hat Jesus dich angenommen. Er hat dich wie mich bei deinem Namen gerufen. Er hat nicht irgendeinem Priester gesagt, bring mal ein Opfer, dass der da zum Glauben kommen kann. Nein, er hat direkt mit dir kommuniziert, in dein Herz hinein. Und das ist unsere Basis. Und das ist Geschwisterliebe. Obwohl du, bist du geliebt. Obwohl du, Punkt, 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 bist du gerettet. Und am Ende, weil du bist, kannst du wissen, dass du wunderbar gemacht bist. Und darfst das annehmen. Psalm 139, ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Und so möchte ich jeden Einzelnen hier sehen und begegnen. Versteht ihr? Meine Geschwister, in Liebe weiß ich, du bist wie ich wunderbar gemacht. Du bist wie ich auf den Wegen, wo du dich verlaufen hast, gerettet. Du bist wie ich auf den Wegen, wo du nicht wusstest, was richtig oder falsch ist, getragen. Und in dir wohnt wie in mir der Heilige Geist. Und es ist in unserer Verantwortung, das Leben zu lassen. Und dann gastfreundlich zu sein zu den anderen. Ich will gar nicht über Flüchtlinge reden. Ich will gar nicht über irgendwelche anderen Kulturen reden. Nein, gastfreundlich. Einfach nur gastfreundlich sein, versteht ihr? Da kommen Menschen. Und ich weiß, mein Herz ist offen. Mehr nicht. Mein Herz ist offen. Ich lade dich ein, bei mir zu sein. Und ich möchte dir nicht predigen, was du alles nicht tun darfst. Sondern ich lade dich ein, bei mir zu sein. Und ich gebe dir die Liebe, die ich bekommen habe. Weiter, mehr nicht. Also ich gebe dir ein Glas Wasser, damit du nicht verdurstest. Ich gebe dir ein Stückchen Wasser des Lebens, damit deine Seele nicht vertrocknet. Ich gebe dir meine Hand. Und ich erzähle dir von meinem Glauben, ohne dir zu sagen, was du nicht tun darfst, sondern einfach, dass du angenommen bist. Und in meiner Gemeinschaft, in meinen Geschwistern willkommen bist. Egal, wo du herkommst, egal, was du getan hast, egal, wie du aussiehst oder wie du riechst, wir sind gastfreundlich. Ich erzähle das ja. Ihr habt gelesen von dem Mann, der seine Frau erschlagen wollte mit der Axt. Hier in Minden vor ein paar Monaten. Der Sohn ist bei mir im Coaching. Und ich bin nur gastfreundlich. Und ich erzähle nur von dem, wie ich mit meinem Gott über solche Dinge reden kann. Und dieses Gastfreundliche im Hebräerbrief ist angelehnt an Abraham. Da können euch Engel besuchen. Abraham war zu Besuch irgendwo, ich kann es nicht genau erklären, ne, könnt ihr nachlesen, im 1. Mose. Und da ist auf einmal ein Engel zu Besuch. Und dieser Sohn sagt mir, er ist gläubig. Und erzählt mir dann aus der Geschichte heraus, die da passiert ist, seinen Glauben. Er ist Jeside. Und das war für mich so eine Fülle, die er mir über seine Geschichte gebracht hat. Da war ein Engel zu Besuch, weil ich gastfreundlich war. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal schickt Gott uns Menschen, wenn wir gastfreundlich sind, können wir das merken, die uns was bringen, wo wir meinen, wir müssten jetzt unheimlich was geben. Und auf einmal kommt uns was entgegen, was die Fülle ist. Und er weckte in mir eine neue Zuversicht. Ein neues, wir sind getragen, egal was passiert. Ein erfülltes Herz. Ich war beeindruckt. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir gastfreundlich sind, dann erleben wir Überraschungen. Ganz verrückte Überraschungen. Und dann dürfen wir aus dieser Fülle leben. Also neben der Geschwisterliebe, die Gastfreundschaft und dann Leid verstehen. Nicht im Mitleid. Mitleid bringt keinen Menschen weiter. Sondern im Mitgefühl. Da ist ein Mensch, dem geht es jetzt nicht gut. Und wir als Geschwister, wir können das tragen, indem wir Mitgefühl haben. Oftmals gehen wir ja dran vorbei und gucken weg. Aber wir dürfen hingehen und dürfen fragen, wie geht es dir? Wie geht es deinem Vater? Wie geht es deinem Opa? Je nachdem, was da gerade ist. Und wir dürfen Leid bewusst ansprechen und bewusst tragen, indem wir anfangen, mit demjenigen oder für denjenigen zu beten. Und auch da wieder gastfreundlich zu sein. Und nicht, weil er ein Gebrechen hat, ihn an den Rand zu stellen. Versteht ihr, wie ich es meine? Wie viele Menschen einsam zu Hause sitzen, keine Gastfreundschaft erleben? Und wir haben die Werkzeuge, sie aus der Einsamkeit zu holen. Weil wir haben die Liebe. Versteht ihr? Unsere Geschwisterliebe hinaus in die Welt zu bringen. Uns anzubieten. Das Leid zu sehen und Leute aus dem Leid zu holen. Das ist jetzt schon wieder riesengroß, ja. Ne? Aber prüft euch. Oftmals haben wir ja den Gedanken, aber wir folgen ihm nicht. Weil dann der zweite Gedanke kommt und sagt, ach du je, dann muss ich das ja nicht jede Woche machen. Ne? Puh, das ist schwierig. Aber manchmal reicht nur einmal. Versteht ihr? Ich muss nicht aus allem sofort ein System machen, was mich wieder nagelt und festmacht. Das ist Quatsch. Aber ich darf den Moment des Gedankens, wo Gott mir einen Gedanken gibt, darf ich ihn leben. Und dann verändere ich ja schon Welt. Betet einfach für eine neue Vision. Wir arbeiten ja zurzeit hier in der Gemeinde. Andreas macht das ja echt gut. Viel daran, wo soll es hingehen? Wo wollen wir, wie wollen wir das weiterleben? Wir sind ja gut dabei, aber betet für eine Vision. Stellt euch vor, ihr steht vor 10 Jugendlichen und ihr habt im Kopf, es werden 100. Nicht, weil wir 100 Leute haben wollen, das ist Quatsch. Sondern weil wir diese Welt retten wollen. Weil wir den Leuten, wir können ihnen eine Lebensversicherung geben, versteht ihr? Wir geben sie nicht weiter. Wir haben eine Lebensversicherung. Und die dauert eine Ewigkeit lang. Aber wir müssen diese Police weitergeben. Die kann man vervielfältigen. Darum geht's. Dass wir diese Welt ein wenig liebevoller, ein wenig zugewandter, ein bisschen mehr miteinander machen. Und wenn das einer kann, können wir das. Und dann sind wir wieder ganz die Hebräer, die müde sind. Hatten wir doch alles schon. Haben wir doch alles schon drüber geredet. War doch alles schon mal da. Ich bin müde. Es wird immer das Gleiche. Die Leute sind nicht zuverlässig. Dann kommen sie nicht. Der Schiebel kommt nur alle 3 Wochen mal. Guck mal. Dann hat er wieder eine große Klappe. Das macht doch alles keinen Sinn. Und dann soll ich einen Hauskreis machen. Und dann kommen die Leute alle zu mir. Und dann kommen sie nicht regelmäßig. Ich mache Plätzchen und keiner isst sie. Ne? Das sind die Alterssorgen, die wir dann so haben. Ne? So, und im Gottesdienst waren letzte Woche wieder so wenig. Ja, und immer, wir werden immer älter. Ach je, guckt euch mal um. Kaum noch junge Leute da. Fürchterlich. Annegret, ne? Ja, so ist das. Ne? Mit dem Alter. Ne? Aber wir sind doch Kinder Gottes. Wir sind doch gar nicht alt. Nein, der Körper. Ja, und lasst uns doch mit dem jungen Geist zu den jungen Leuten gehen und sie einladen. Ich habe einen irren Abend gehabt. Ich habe einen Film geguckt, der hat mich begeistert. Und da ging es darum, wie Männer mit Frauen umgehen. Und ich habe gedacht, boah, Schiebel, ey, was hast du in deinem Leben alles gemacht? Mann, Mann, Mann. Und dann habe ich meinem Sohn gesagt, lade deine Freunde ein, ich möchte mit euch einen Kinoabend machen. Und dann diskutieren wir. Und alle deine 12 Freunde sind gekommen. Und ich war echt nervös. Und nach einer Viertelstunde Film dachte ich, gleich hauen sie ab, weil das ist echt stinklangweilig für die. Dann haben sie gesagt, mach mal aus. Und dann kam die erste Diskussionsrunde. Wir haben für diesen Film fast 4 Stunden gebraucht. Und ich habe mit diesen jungen Männern wirklich diskutiert über Frauen, über Glaube, über Liebe, über Selbstliebe. Und es war großartig. Und ich bin nun wirklich kein junger Mann mehr. Ihr könnt das. Wir können alle Menschen erreichen, wenn unser Herz an der richtigen Stelle ist. Fürchtet euch nicht vor euch, wisst ihr nicht. Ihr dürft einfach hingehen und einladen. Ob jung oder alt oder ganz alt, spielt keine Rolle. Weil im Herzen können wir alle jung bleiben und Visionen haben für die nächsten 50 Jahre. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie viele Jahre ich schon habe, das sind nur Zahlen. Aber geht offen, mit einem offenen Herzen, auf alle Menschen zu. Versteht ihr? Wir müssen eine Vision kreieren. Und Christus hat gesagt, er ist für alle gekommen, nicht nur für uns. Und sein Geist wohnt in uns. Also haben wir nochmal einen Unterstützer, den kein Politiker auf dieser Welt, wenn er noch so groß reden kann, hat. Wir haben den. Und mit diesem Unterstützer können wir rausgehen und uns darauf verlassen. Wenn es darauf ankommt, macht er schon das, was notwendig ist. Ob bei jung oder alt oder ganz alt oder halbjung oder wie auch immer. Versteht ihr? Lächelt das Leben an. Lächelt euren Glauben an. Und dann schaut dankbar zurück, weil das, was ihr leben durftet, durftet ihr genau deswegen leben, weil ihr das habt, was ihr habt. Und mit dieser Dankbarkeit dann rauszugehen. Und ich glaube, das wollte er den Hebräern sagen. Diese eine Liebe, die das Alte, wo ich kämpfen musste, ablöst. Diese eine Liebe, die sagt, aus Gnade. Und dieser Glaube, wenn diese Kirche stirbt, dieser Glaube wird nicht sterben. Dieser Glaube geht weiter. Und wir können die Gebäude abreißen. Die Gebäude sind keine Geborgenheit, sondern Geborgenheit ist der Schoß meiner Frau, in den ich mich hineinlege und mich einfach geborgen fühle. Geborgenheit ist der Schoß meiner Gemeinde, in dem ich mich fallen lassen darf und mich einfach geborgen fühle. Geborgenheit ist der eine Herr in meinem Herzen, wenn ich die Augen schließe, den ich fühle und spüre und ich weiß, in ihm bin ich geborgen. Und das ist dann am Ende wieder Geschwisterliebe. Lasst sie uns einladen zu unserer Familie. Und dann bauen wir Gemeinde. Und dann können wir 50 und 100 Jahre denken. Denke nicht an dein Alter, sondern an die Ewigkeit. Weil die ist uns geschenkt. Aus Gnade. Amen.